Den Bibelabschnitt, den ich heute Morgen mit euch durchnehmen möchte, hat sich ein Künstler etwa so vorgestellt, wie wir das sehen, diesem Bild. Wahrscheinlich diejenigen, die die Bibel gut kennen, wissen, worüber ich sprechen werde. Vermutlich sah es nicht ganz so aus. Dieser Robert Zünd, der war wahrscheinlich nie im Heiligen Land und hat sich so vorgestellt, das ist so wie im Mittelland, so mit großen Buchenbäumen oder so müsste das ausgesehen haben. Wahrscheinlich ist dieses Bild ein bisschen realistischer, das Gustave Doré gestochen hat. Ich glaube, es ist ein Stich. Die beiden Jünger, die am Osternachmittag wahrscheinlich unterwegs waren nach Emmaus. Wir lesen da, und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Ganz kurz etwas zur Ortslage von Emmaus. Da streiten sich etwa ein halbes Dutzend Orte im Heiligen Land darum, welches jetzt das richtige Emmaus ist. Ich habe das da auf einer Karte ein bisschen das hier, ich kann da den Pointer nicht zeigen. Ganz links Emmaus Nikopolis. Das ist das, was von Alters her eigentlich als Emmaus angeschaut wird. Aber das ist etwa doppelt so weit als 2 Wegstunden von Jerusalem und deshalb ist es nicht sicher. Ich selbst habe bei Ausgrabungen mitgeholfen vor 20 Jahren, da in Moza, weil Professor Carsten Tiede, der leider ganz kurz darauf verstorben ist, der Meinung war, das sei das biblische Emmaus, weil der Geschichtsschreiber Josephus das erwähnt in seinen Schriften. Aber dann gibt es noch Abu Ghosh und also, glaube ich, jetzt nur 4 von diesen 6 Ortschaften, die sich darum streiten, das biblische Emmaus zu sein. Das sind die Ausgrabungen, wo ich mitgeholfen habe vor 20 Jahren. Wir haben eine Ortschaftstafel gesucht, aber keine gefunden. Und das ist das, was am weitesten weg ist. Latrun Nikopolis, wahrscheinlich eben nicht das richtige Emmaus, weil es zu weit weg ist. Abu Ghosh, das könnte noch so etwas sein, was im Bereich des Möglichen wäre. Also man weiß nicht ganz genau, wo dieses Emmaus lag. Aber es muss es ja gegeben haben, wenn sich 6 Ortschaften darum streiten. Sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr da miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, und wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der 3. Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Entschuldigung, ich habe nur kurz die Bibelstelle erwähnt, wenn jemand nachlesen will, es ist Lukas 24. Und dann spricht Jesus zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus, musste nicht der Messias dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das will ich auch machen, aber keine Angst, es gibt dann dazwischen drin das Kirchencafé. Ja, das war eine Bibelstunde, die da Jesus mit seinen Jüngern gehalten hat. Ach, das würde mich interessieren, was hat Jesus da alles gesagt? Es heißt, er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Ich habe, zeige euch einige Stellen, die Jesus vielleicht erwähnt haben könnte und bei einigen bin ich sogar ziemlich sicher, dass er sie erwähnt hat. Er hat den Jüngern gezeigt, dass das, was mit dem Messias, von dem sie sich Erlösung hofften, dass das eigentlich biblisch begründet war. Sie haben es nur nie gesehen. Ich sage ja immer, die Jünger mussten in ihrer Bibelschule, in ihrem Theologiestudium eigentlich nur zwei Dinge lernen. Kurz zusammengefasst. Erstens, sie mussten begreifen, dass Jesus der Messias ist. Dass er der Sohn Gottes ist, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Er hat Tote auferweckt, er hat Aussätzige geheilt, er hat Blinde geheilt, Lahme gehend gemacht, er hat Stürme gestillt, er ist auf dem Wasser gelaufen. Und in Matthäus 16 lesen wir, da kam die Prüfung, die erste Lektion. Jesus fragt nämlich, was die Leute sagen, wer er sei. Und dann fragt er seine Jünger, und was sagt ihr, wer bin ich? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Prüfung bestanden. Sie haben es begriffen. Und gleich anschließend in Matthäus 16, wirklich gleich anschließend, die nächste Begebenheit, die erzählt wird, da heißt, dass Jesus begonnen hat, darüber zu sprechen, dass der Menschensohn, und damit hat er sich selbst gemeint, nach Jerusalem gehen wird und leiden und sterben muss. Und diese Lektion, die haben sie frühestens an Ostern begriffen, also da noch nicht. Frühestens am Osterabend haben sie begriffen, aha. Und Jesus hat ihnen das dann weiter erzählt. Und eine Stelle, die Jesus sicher, denke ich, erwähnt hat, das ist das, was wir in 1. Mose 3, Vers 15 lesen. Ganz kurz zum Zusammenhang, das ist Kapitel 3, ist der Sündenfall. Da wird berichtet, wie Adam und Eva gegen das Gebot Gottes gesündigt haben. Und wie dann Gott da quasi zu Gericht sitzt und zuerst die Schlange verflucht und dann die Eva und dann den Adam. Und zur Schlange sagt Gott, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er, der Nachkomme von dir, von der Frau, wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Luther hat übersetzt, du wirst den Kopf zertreten, er wird den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist jetzt Elberfelder Übersetzung. Das ist interessant. Jesus wurde angekündigt gleich am Tag des Sündenfalls. Da ist von niemandem anderem die Rede als von Jesus. Das haben die frühen Christen schon so gesehen, da ist Jesus drin in diesem Vers. Wenn Christus die Schrift ausgelegt hat, von Mose an bis zu den Propheten, denke ich, hat er sicher diesen Vers erwähnt. Das ist wahrscheinlich den Jüngern nie bewusst gewesen oder sie haben nie verstanden, was das meint. Aber Jesus hat ihnen sicher erklärt, schaut, an Karfreitag habe ich den Teufel besiegt. Er hat keine Chance mehr, aber er hat mich in die Ferse gestochen. Ich musste sterben dafür. Ich musste dafür mein Leben geben. Das ist das, was Jesus bestimmt erwähnt hat, diesen Vers. Einen zweiten Abschnitt, den Jesus wahrscheinlich auch erwähnt hat, das ist die Geschichte, zu der dieses Bild gehört. Da ist ein Mann mit einem Knaben, der Holz trägt. 1. Mose 22. Abraham, der den grausamen Auftrag bekommt, seinen Sohn zu opfern. Unser früherer Vorsteher, Sam Moser, hat mir einmal gesagt, er hätte noch nie gewagt, über diese Geschichte zu predigen. Weil die ist irgendwie so schräg. Vor allem, wenn man dann schaut, wie Gott dem Volk Gottes, seinem Volk, dem Volk Israel, nachher den Vorwurf macht oder dem Volk sagt, er hätte das Menschenopfer sei ihm nie in den Sinn gekommen. Wir lesen in Jeremia, er hat etwa um 600 gelebt, wie Jeremia sein Volk anklagen muss, dass sie Kinderopfer darbringen. Wisst ihr, wenn Gott Jerusalem zerstören lassen hat durch Nebukadnezar 587, das war nicht, weil einfach die Israeliten ein bisschen böse Buben und Mädchen waren. Die haben grausame Dinge gemacht. Die haben sogar Kinder geopfert. Wir lesen das in Jeremia, kommt das dreimal vor. Ich lese nur eine Stelle. Jeremia 32, Vers 35. Da sagt Gott, oder sagt Jeremia im Auftrag Gottes, sie haben die Höhen des Baal gebaut im Tal Ben Hinnom, das ist das Tal südlich von Jerusalem, um ihre Söhne und Töchter für den Moloch durchs Feuer gehen zu lassen, was ich ihnen nicht befohlen habe. Und es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass sie solche Gräuel tun sollten, um Juda in Sünde zu bringen. Also die haben nicht einfach harmlos gesündigt. Die haben grausam gesündigt. Und da steht irgendwie 1. Mose 22 schon ein bisschen schräg in der Landschaft, oder? Dieser Gott, der so etwas sagt, gibt einem Abraham den Auftrag, seinen Sohn zu opfern. Aber schon am Anfang von der Geschichte, damit es von Anfang an keinen Zweifel gibt, worum es geht, heißt es, Gott versuchte Abraham. Das zeigt schon ein bisschen, das war nicht ein Auftrag, von dem er erwartete, dass ihn Abraham ausführte. Er hat ihn versucht. Und ich denke, Jesus ist auf diese Geschichte eingegangen. Er hat über den einzigen Sohn gesprochen. Natürlich, Abraham hatte zwei Söhne. Die Moslem glauben ja, dass Abraham Ismael geopfert hat, seinen anderen Sohn von der Magd. In der Bibel steht, er hätte Isaak opfern sollen. Aber es war sein einziger Sohn, der Sohn, an dem sein Herz hing, der Sohn seines Alters. Und wenn es heißt, so sehr hat Gott geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab, dann denke ich, will Gott uns etwas spüren lassen, was es ihn gekostet hat, Jesus hinzugeben. Übrigens, dieses Wort einziggeboren oder eingeboren, je nach Übersetzung, das kommt in der Bibel nur dreimal vor, zweimal von Jesus und einmal von Isaak. Und Abraham bekommt also den Auftrag, seinen Sohn zu opfern. Und Da steht auch, dass Isaac das Holz selbst getragen hat. Er kommt dann ein bisschen ins Grübeln und fragt: oh Vater, Entschuldigung, also Holz haben wir, Feuer haben wir, das hat man ja mitgetragen, da haben wir noch kein Feuerzeug gehabt. Also Holz haben wir, Feuer haben wir, aber wo ist das Lamm? Und Abraham, was sagt er jetzt? Kann mir ja nicht sagen, du bist das Lamm. Er sagt, Gott wird uns schon ein Lamm besorgen. Und sie gehen auf den Berg. Und was mich immer wieder erstaunt, dieser Isaac war wahrscheinlich kein Kleinkind mehr. Ich denke, das ist wahrscheinlich einigermaßen realistisch, wie er da gezeichnet wird von Doré. Aber es heißt nicht, dass er sich gewehrt hat. Und in dieser Geschichte finden wir einige Dinge, die sind parallel zum Leben Jesu. Jesus, der sein Kreuz selbst getragen hat, so wie Isaac das Holz getragen hat. Jesus, der sich nicht gewehrt hat, wie, mindestens so wie es beschrieben wird, dass Isaac offenbar auch nicht gemacht hat. Keine Ahnung, wie das gegangen ist. Jedenfalls lesen wir nichts von einem Zweikampf zwischen ihm und seinem uralten Vater. So hat Jesus auch seinen Mund nicht aufgetan. Er war bereit, für uns zu sterben. Aber einen Unterschied gibt es zwischen der Geschichte Jesu und dieser Geschichte in 1. Mose 22. Auf Golgatha, also ich muss vielleicht für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, muss ich das erklären. Isaac lag also auf dem Altar. Abraham wollte eigentlich schon zustechen. Grausam eigentlich. Und da kommt ein Engel und sagt, halt Abraham, jetzt weiß ich, du bist bereit, das Beste, das Äußerste zu geben für Gott. Und dann lenkte Gott seinen Blick, Abrahams Blick, auf einen Witter, der im Gestrüpp war, und er opferte dann diesen Witter anstelle des Isaak. Auf Golgatha war kein Witter im Gebüsch. Da ist Jesus selbst gestorben. Und so denke ich, hat Jesus aus dem Alten Testament einfach gezeigt, wo er eigentlich schon drin war, wie viele Geschichten auf ihn hinweisen. Eben im Unterschied zur Geschichte mit Isaac war auf Golgatha kein Stellvertreter. Und das ist ja das Evangelium, es ist einer gekommen zu sterben für mich, wie es in seinem alten Lied heißt. Jesus ist gekommen, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, unsere Sünde ans Kreuz hochzutragen. Und was für eine Wohltat, wenn man das begreift, er hat es gemacht. Ich muss mich nicht bemühen um den Himmel. Es bringt gar nichts, wenn ich darum kämpfe. Ich komme nirgendwo hin. Und ich denke, wenn man mit einem Buddhisten zu sprechen hat, mit einem Buddhisten Kontakt hat, wie ich das gerade am Freitag hatte, ich denke, so kann man einem Buddhist das Evangelium erklären. Weißt du, Jesus hat dein Karma getragen. Das Karma ist ja die ganze Schuld, die nach buddhistischer Lehre jeder Mensch trägt, und man muss diese Schuld abarbeiten, muss immer besser werden, wiedergeboren werden. Ein Leben reicht nicht, um all das Schlechte gut zu machen, muss wiedergeboren werden. Das ist das Karma, diese Schuld, die man abzuarbeiten hat, bis man dann einmal so weit ist, dass man nicht mehr wiedergeboren wird. Und so kann man einem Buddhisten das Evangelium erklären. Weißt du, Jesus hat dein Karma getragen. Jesus hat deine Schuld getragen, die du meinst, abbüßen zu müssen. Und eine weitere Geschichte, die Jesus sicher auch erwähnt hat, von der lesen wir in 4. Mose 21. Die Israeliten waren damals noch nicht im verheißenen Land. Sie waren in der Wüste, hatten gesündigt, und Gott ließ giftige Schlangen kommen. Und wer gebissen wurde, hatte keine Chance mehr. Und das Volk schrie zu Mose und Gott schrie zu Gott. Und Gott hat gesagt, mach dir eine eherne Schlange, also eine metallene Schlange und richte sie auf einem Stecken, so wie wir das hier etwa sehen. Und jeder, der auf diese Schlange schaut, der wird gesund werden. Also kein Gegengift, nicht, sondern der Blick auf die Schlange. Und dieses Bild hat Jesus im Gespräch mit Nikodemus selbst gebracht in Johannes 3. Und er hat gesagt, so wie Mose die Schlange erhöht hat, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. So wie die Menschen damals auf diese Schlange schauen sollten, so sollen auch wir auf Jesus blicken. Und von Jesus alles erwarten. Von Jesus Sündenvergebung erwarten. Von Jesus Heilung in jeder Beziehung erwarten. Und noch eine letzte Stelle. Da lesen wir in Jesaja 53 von einem Knecht, von einem Gottesknecht. Und wer dieser Knecht ist, da streiten sich die Juden bis heute. Da lesen wir von diesem Knecht, Jesaja 53. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, Jesaja 52, 13, und er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzen, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Und dann wird dieser Knecht Gottes beschrieben. Und ich fahre weiter in Jesaja 53, Vers 4, dort heißt es, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Ich habe es hier in einer anderen Übersetzung, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe liegt auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie das Isaak nach dem Bericht nicht gemacht hat. Hier heißt es, wie ein Schlamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Er tat seinen Mund nicht auf. Die Juden wissen bis heute nicht recht, wie sie mit diesem Kapitel umgehen sollen. Ich habe gehört, dass es offenbar Synagogen geben soll, wo man dieses Kapitel einfach nicht liest. Man einfach nicht so recht weiß, wer da eigentlich gemeint ist. Und gerade kürzlich habe ich etwas gefunden, ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen bin, dass es auch die Ansicht gibt unter den Juden, ja, da ist vom Volk Gottes, vom Volk Israel die Rede. Das hat seine Begründung, weil der Knecht Gottes in Jesaja, der hat verschiedene Bedeutungen. Nicht immer ist es der Messias. Ganz am Anfang ist es wirklich das Volk Gottes, da wo diese Bezeichnungen vorkommen. Und die Juden sagen dann, ja, in Auschwitz hat das Volk Israel die Sünden der Welt getragen. Und sie sehen da das Volk Israel drin. Aber für die ersten Christen war es klar, da ist von niemand anderem als von Jesus die Rede. Wir lesen in Apostelgeschichte 8 die Geschichte eines hohen Beamten am äthiopischen Hof, der nach Jerusalem gefahren war, um Gott dort anzubeten, ist dann auf der Rückreise und Philippus wird zu ihm geschickt. Er hatte keinen Auftrag, was er dort soll in Gaza. Der Heilige Geist hat ihm gesagt, geh einfach nach Gaza an die Straße. Und dann kommt da ein Wagen und er hört, wie ein Mann Jesaja 53 liest. Man hat im Altertum laut gelesen. Und deshalb wusste er, was er liest. Und Philippus fragt ihn, verstehst du, was du liest? Und der Kämmerer sagt, nein, keine Ahnung. Sag mal, von wem ist hier die Rede? Und Philippus erklärt ihm das ganze Evangelium. Dieser Mann kommt zum Glauben, wird getauft. Und gleich nach der Taufe ist Philippus weg. Aber es heißt von diesem Mann, von diesem Beamten, er sei seine Straße fröhlich gezogen. Er hat gefunden, was er letztlich gebraucht hat, wofür er vielleicht auch nach Jerusalem kam und eben dort das nicht gefunden hat. Das sind so vier Stellen von denen, die Jesus, ich kann mir es fast nicht anders vorstellen, behandelt hat, als er mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus war. Und wir lesen dann weiter. Sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen. Das ist so eine Sitte unter den Juden, wahrscheinlich bis heute. Wenn man zum Essen sitzt, nimmt der Hausvater das Brot, das sind ja so Fladen, und bricht's und dankt. Und das ist dann das Zeichen, dass das Essen beginnt. Also so hat das Jesus auch gemacht. Er nahm das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Plötzlich haben sie gemerkt, das ist ja Jesus. Rembrandt hat das so dargestellt. Ich habe erst bei der Vorbereitung gesehen, das ist mein Konfirmationsbild. Wusste ich gar nicht mehr. Die Jünger Jesu, diese Emmaus-Jünger sind da mit Jesus am Tisch. Und plötzlich merken sie, wer das war, wer da mit ihnen war, wer mit ihnen unterwegs war. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Weißt du, hat der eine zum Kleopas gesagt, weißt du, mir wurde so richtig warm ums Herz, als uns dieser Mann das alles erklärt hat aus dem Alten Testament. Und was machen die Jünger? Sie standen auf zu derselben Stunde und kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die elf versammelt und die bei ihnen waren. Also die elf Jünger, Judas war ja nicht mehr dabei, waren da versammelt und noch einige mehr. Und diese Jünger haben sie empfangen und haben gesagt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Petrus hat ihn gesehen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Könnte man wahrscheinlich noch eine Predigt darüber machen, dass sie ihn am Brotbrechen erkannt haben. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie seien einen Geist. Schon interessant, dabei haben ja einige gemerkt, er ist auferstanden. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und dann haben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch gegeben und er hat es gegessen, dass sie wissen, das ist nicht ein Geist, Geister essen, soviel ich weiß nicht. Und das war auch ihre Meinung. Und er sprach zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Diese beiden Jünger aus Emmaus, die bekamen gleich eine Repetitionslektion von dem, was Jesus ihnen da gesagt hat. Man kann sich fragen, warum war Jesus inkognito mit ihnen unterwegs? Vermutlich wollte er ihnen zeigen, dass hier in diesem Buch von A bis Z von ihm die Rede ist. Dass sie Jesus aus der Schrift kennenlernen. Dass sie merken, schon von ganz von Anfang an, am Tag des Sündenfalls, ist Jesus, ist der Erlöser angekündigt. Kein Großer dieser Welt wurde so im Voraus angekündigt wie Jesus. Es gab viele Größen in der Weltgeschichte, aber ich denke, bei der Geburt war niemandem klar, was aus diesem Kind einmal geben wird, ob es ein Napoleon wird oder ein Leonardo da Vinci oder wie auch immer. Keine Ahnung, das hat sich erst im Laufe des Lebens gezeigt. Jesus war von Anfang an angekündigt, am Tag des Sündenfalls bereits. Und da müsste doch irgendwie auch unser Herz warm werden, dass wir wissen, Jesus ist der, der von Anbeginn verheißen wurde. Wir meinen zwar manchmal auch oft, die Emmaus-Jünger haben ja gesagt, wir hofften, er würde Israel erlösen. Wir haben manchmal auch unsere Vorstellungen und unsere enttäuschten Hoffnungen. Der Heilige Geist muss uns einfach die Augen öffnen dafür, wer Jesus ist. Und die Emmaus-Jünger lehren uns, dass wir die Bibel lesen müssen und dass wir manchmal gewisse Dinge einfach nicht sehen, einfach überlesen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man zum Beispiel im Hauskreis oder in der Bibelstunde über das Wort Gottes zusammensitzen, weil andere sehen Dinge, die ich nicht sehe. Und ich sehe vielleicht etwas, was die anderen nicht sehen. Deshalb brauchen wir einander durch den Heiligen Geist, der uns die Schrift öffnet. Wir dürfen uns freuen darüber, dass wir einen Herrn haben, der von Jahrhunderte voraus angekündigt worden ist und der gekommen ist und für uns gestorben ist. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Herr, dass du uns die Augen geöffnet hast dafür, wer du wirklich bist. Du bist nicht einfach ein Religionsstifter. Du bist nicht einfach ein guter Mensch gewesen, der es gut gemeint hat mit den Leuten, aber die Leute haben es nicht verstanden. Nein, du bist der Erlöser. Und vor allem, du bist gestorben für uns. Du bist gekommen, um für uns zu sterben und unsere Sünde auf dich zu nehmen. Herr, wir beten dich an. Du bist wirklich das Zentrum der Geschichte. Du bist der Anker in der Zeit. Amen.